Gegen die Gewohnheit.
Der Podcast zu neuen Formen der Zusammenarbeit im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst Berlin.
Man kann Museum fühlen ein bisschen als Zuhause. Man kann sehen Museum nicht nur als etwas so hochintellektuell, aber auch etwas, das ist Nähe und Warm.
Ich bin Anna Schäfers, Kuratorin für Text und Sprache beim Projekt Das Kollaborative Museum.
Und ich bin Katharina Erben, freiberufliche Kulturredakteurin. Ihr hört den Podcast Gegen die Gewohnheit, in dem wir euch von internationalen Kollaborationsprojekten im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst erzählen.
Denn die beiden Museen erforschen und vermitteln ihre Sammlungen nicht nur allein, sondern arbeiten mit PartnerInnen aus der ganzen Welt zusammen. Zum Beispiel in der Restaurierung, der Provenienzforschung oder der Vermittlung.
Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Anfang 2024 läuft dieser Krieg immer noch. Wie reagiert das Museum darauf?
Die staatlichen Museen zu Berlin haben 2022 Stipendien an ukrainische ForscherInnen verliehen, um relativ schnell Geflüchteten zu helfen. Mit dabei war Roxolana Ludin, die meine Kollegin in der Abteilung für Bildung und Vermittlung unterstützt hat. Roxolana hatte das Stipendium von August bis Dezember 2022. Seitdem arbeitet sie als Freelancerin für die Museen. Heute also bei uns im Studio Roxolana Ludin
und Patrick Helber, Kurator für Vermittlung beim Ethnologischen Museum und dem Kollaborativen Museum. Sie stellen uns hier einmal vor, wie die Zusammenarbeit aussieht und was der Gedanke dahinter ist.
Ich habe ein bisschen zu einem Projekt mit ukrainischen Geflüchteten gekommen. Und vielleicht das Ziel von diesem Projekt war, ukrainische Community im Museum zu bringen. Ich kann sagen, das Ausbildungsziel, dass ich kann mehr über verschiedene Kulturen und Objekte im Museum erzählen. Ich denke, es war ein bisschen eine Hilfe mit Sozialisierung und Integrierung für ukrainische Geflüchtete, weil Leben von Menschen, die wegen dem Krieg zu anderen Land umgezogen sind, ist nicht so einfach. Deswegen vielleicht auch diese Veranstaltungen könnten ein bisschen Therapeutik sein.
Patrick ergänzt diesen Ansatz um die institutionelle Perspektive. Was haben die Museen von dieser Art von Community-Arbeit? Warum ist das Teil Ihres öffentlichen Auftrags?
Das ist eine coole Möglichkeit mal auch, dass wir dankbarerweise jemanden wie Roxolana haben, der in eine Community direkt reinwirkt, aus dieser Community ist, dass wir mit der Person mal schauen können, wie kann es wirklich aussehen, mal langfristig durch permanente Formate und Angebote eine Beziehung zu bestimmten Menschen aus der Stadtgesellschaft herzustellen. Das war sozusagen unsere Ausgangsgeschichte, also zu schauen, wie können wir das Humboldt-Forum zu einem Wohlfühlort für Ukrainerinnen machen.
Als Roxolana im August 2022 zu uns kam, waren parallel auch zwei Fellows aus Nigeria bei uns und haben gemeinsam mit dem deutschen Team das Vermittlungsprogramm rund um die berühmt-berüchtigten Benin-Bronzen entworfen.
Berühmt-berüchtigt, weil diese Kunstwerke ein so eindeutiges Beispiel für Raubkunst und koloniale Gewalt sind. 1897 hat die britische Armee den königlichen Palast in Benin City im heutigen Nigeria geplündert und zerstört. Soldaten haben sich Tausende von Kunstwerken angeeignet, die dann zu großen Teilen in Großbritannien versteigert wurden und in Museen landeten. 512 davon auch in Berlin.
Die staatlichen Museen haben im August 2022 das Eigentum an diesen Bronzen an Nigeria zurückübertragen, wobei ein Drittel von ihnen noch für mehrere Jahre als Leihgabe in Berlin bleiben wird. In der Arbeit am Vermittlungsprogramm zu diesen Werken ergaben sich Parallelen zwischen dem Raub in Nigeria und der aktuellen Situation in der Ukraine.
Ich hatte mehr über Benin erfahren und über Restitution Fragen, über diesen Dialog, das jetzt sind zwischen Benin und Berlin, Deutschland und Nigeria. Und ich finde, das war auch sehr wichtig zu wissen. Und wenn ich über diese Diskussionen zu ukrainischen Menschen erzähle. Das ist auch sehr wichtig, weil wir sehen Parallelen auch zwischen unserer ukrainischen Kultur und Geschichte und was jetzt passiert, weil während dem Krieg viele Objekte sind bei russischen Menschen weggenommen von unseren Museen und verschiedene Objekte sind weggenommen. Deswegen, wenn ich habe Führung gemacht für ukrainische Menschen über Benin und diese Führung hat auch viele Fragen und viele Diskussionen mitgebracht, dass wir haben einen Parallelen gesehen und manchmal das war zu etwas schmerzvoll auch mitgebracht, aber es waren wichtige Diskussionen.
Das entspricht da nicht wirklich dem Humboldt-Forum als Wohlfühlort, den Patrick eben angesprochen hat.
Dafür zeigt es die Relevanz, die Ausstellungen haben können und sollten. Museen sind ja nicht abgeschottet von der Welt um sie herum, sondern existieren in ihr und durch sie. Darum müssen sie Angebote machen für die Menschen, die in dieser Welt leben.
Wenn man aus dem Museum kommt und die Welt ein bisschen anders sieht, sie vielleicht besser versteht, das wäre doch gar nicht schlecht. Das Museum sollte die Welt aber auch hineinlassen. Dafür sind die ukrainischen Samstage und Sonntage, die Roxolana gestaltet hat, ein gutes Beispiel.
Das war immer so, dass zum Beispiel Workshop, dann Tee und Gespräche und dann Führung oder zum Erstführung und dann Workshop. Aber inzwischen haben wir gemacht Tee und Gespräche. Immer wollten wir machen etwas praktisch, etwas, das man kann mit Körper machen, zum Beispiel als Yoga oder mit Händen etwas basteln oder singen, etwas, das ist verbündet mit Sinne, Gefühle und auch etwas theoretisch als Einführung. Und auch ich finde, dass man kann Museum sehen als etwas mehr wärmer, fühlen ein bisschen als zu Hause. Man kann sehen Museum nicht nur als etwas so intellektuell oder kulturell höher, aber auch etwas, das ist Nähe und Warm.
Ein Museum als Ort der Wärme, des sozialen Zusammenseins, das gefällt mir gut. Dabei tritt das Museum hauptsächlich als Gastgeber auf, nicht als die Institution mit aller Deutungshoheit. Auch die Workshop-Leiterinnen stammten zum allergrößten Teil aus der Ukraine.
Ich habe gedacht, dass es wäre gut, wenn Künstlerinnen und Menschen, zum Beispiel Wissenschaftler aus der Ukraine, können eine Möglichkeit haben, sich zu ausdrücken und etwas erzählen und etwas machen. Und fast jeder ukrainische Samstag oder Sonntag wurde nicht nur bei mir gemacht, aber es war ein Gast, eine Künstlerin oder Trainerin aus der Ukraine, mit wem haben wir mitgearbeitet. Zum Beispiel, wir haben ukrainische Puppen, traditionelle Puppen gemacht und wir haben Marina Pali, sie ist Künstlerin, und wir haben sie eingeladen. Auch haben wir Yoga gemacht und haben Yoga-Trainerin eingeladen. Auch für Singen-Workshop eine Schauspielerin und Singen und so.
Ein bisschen stellt sich dann aber doch die Frage, wieso diese Veranstaltungen im Ethnologischen Museum und im Museum für asiatische Kunst stattfinden. Wir wollten deshalb von Roxolana wissen, welche Verbindungen die ukrainischen Tage in die Ausstellungen hinein hatten.
Daraufhin hat sie uns von einer Führung zur Ausstellung Confronting Colonial Pasts, Envisioning Creative Futures erzählt. Das ist ein Kooperationsprojekt des Ethnologischen Museums mit der Museums Association of Namibia. In der Ausstellung wird unter anderem eine Puppe bzw. deren Bild gezeigt. Diese Puppe wurde von der Königin Olugondo geschaffen, die sie der finnischen Missionarstochter Anna zu ihrer Hochzeit schenkte.
Dann die Führung war über namibische Puppen. Und das ist so in Namibia, dass diese Puppen waren nicht nur als Spielzeuge, aber auch als wichtige Objekte für Lebensereignisse, meistens für Mädchen, Frauen. Und es war eine Geschichte über namibische Königin Olugondo. Eine europäische Puppe war mehr als Spielzeug in Kindheit, aber für namibische Königin Puppe war als etwas rituell und sie hat eine Puppe Anna für Hochzeit geschenkt. Ich habe nach diesen kulturellen Parallelen auch gesucht und in der Ukraine diese Puppen Motanka sind auch mit dem Ritus von Fruchtbarkeit verbunden, mit Hochzeiten. Und zum Beispiel, wenn Frauen waren nicht verheiratet, sie konnten solche Puppe machen und zusammensitzen, ja, und singen Lieder über Hochzeit. Und das war so ein magischer Moment. So diese Puppen hatten bevor magische Bedeutung.
Bezüge zu den Ausstellungen gab es jedes Mal. Nach einer Führung zur Musikethnologie gab es einen Gesangsworkshop. Auf eine Yoga-Session folgte ein Besuch bei den Kunstwerken aus dem Hinduismus und dem Buddhismus, deren Philosophien mit der des Yoga verwandt sind.
Die Gruppe hat sich dabei Räume angeeignet, wie es die ArchitektInnen und AusstellungsgestalterInnen vielleicht nicht erwartet hatten.
Dass wir eben mit einer Gesangstrainerin den Ambisonics-Raum umgewidmet haben. Der Ambisonics-Raum, für diejenigen, die noch nie im Humboldt-Forum waren, das ist ein Hörraum, in dem ist nichts drin. Es ist quasi ein White Oval, man könnte sagen das Oval Office des Humboldt-Forums. Und den haben wir einfach genutzt, um umgeben von Musikinstrumenten, über die dann Roxolana davor eine Führung gemacht hat, also außereuropäischen Musikinstrumenten, wir dann eben den Ukrainerinnen einfach die Chance gegeben haben, mit einer Gesangstrainerin gemeinsam zu singen und sich diesen Raum anders anzueignen. Und auch für das von Roxolana angesprochene Yoga-Event, bei dem wir dann 40 Ukrainerinnen hatten, die zuerst mal mit Yogamatte ins Humboldt-Forum rein wollten, was die Securities zuerst nicht so mochten, hatten wir dann am Ende wirklich den ganzen Raum voll mit Menschen, die da Yoga gemacht haben.
Roxolanas persönliche Interessen waren also das verbindende Element zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Veranstaltungen. Seit August 2022 haben mehrere hundert Personen an von Roxolana organisierten Workshops teilgenommen. Insofern hatten offenbar auch andere Menschen Interesse an ihren Veranstaltungen.
Wie habt ihr diese Menschen denn erreicht?
Patrick nennt es den Roxolana-Vibe, der sich hier bewährt hat. Die Museen haben die Veranstaltung nicht klassisch über ihre Website annonciert, sondern sind einen anderen Weg gegangen. Beziehungsweise haben Roxolana diesen anderen Weg gehen lassen.
Im Prinzip hatten wir das Glück, dass Roxolana sich bereit erklärt hat, ihre persönlichen Netzwerke, also die von Ukrainerinnen in Berlin, zu nutzen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel über Social Media und vor allem über den Messenger Telegram die Community direkt angesprochen, was eben einfach dazu geführt hat, dass wir immer sehr, sehr gut besucht wurden und dass wir sowohl Gäste, die teilgenommen haben, massig gefunden haben, als auch wenn wir Künstlerinnen aus der Ukraine oder Kulturschaffende aus der Ukraine zum Brainstorming eingeladen haben, mit denen wir dann später auch einzelne Workshops durchgeführt haben. Also wir haben nicht nur Programm für Ukrainerinnen gemacht an den Samstagen und Sonntagen, sondern wir haben auch Ukrainerinnen für Ukrainerinnen Programm an den Samstagen und Sonntagen machen lassen.
Gerade arbeiten Patrick und Roxolana daran, dass die Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden kann. Und wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Das war Gegen die Gewohnheit, der Podcast zu neuen Formen der Zusammenarbeit im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst. Produziert von Speaklow im Auftrag der Staatlichen Museen zu Berlin.